Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans. Die Assetklasse der Pflegeimmobilien kämpft gegen viele Trolle. Die Bürokratie beim Bauen, die hohen Zinsen, die hohen Grundstückspreise. Wenn ihr aber die Lokalzeitung aufschlagt, dann wird noch was ganz anderes deutlich. Viele Betreiber schwächeln oder gehen gar in die Knie. Also ein unattraktives Segment? Natürlich nicht, so Ralf Licht, Chief Development Officer der Kerstone-Gruppe, mit dem ich heute meine Limo trinke. Er spricht gar von einem Wachstumsmarkt und begründet das unter anderem damit, dass wir Babyboomer nun mal viele seien und alle auch einen Pflegeplatz bräuchten. In jedem Fall ist dieses Segment ein schwieriges. Es ist immer alles dann besonders kompliziert, wenn Immobilienexpertise für den Erfolg einer Assetklasse nicht ausreicht. Der Erfolg hängt eben auch am Erfolg der Betreiber und damit an den gesetzlichen Rahmenbedingungen der Pflege. Freut euch auf eine spannende Limo. Mein Name ist Dirk Labusch. Ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Und eines will ich nicht verschweigen. Den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos gibt es in den Shownotes. Außerdem könnt ihr unsere App frei zugänglich nutzen. Gibt es Anregungen zu Limo, dann schreibt uns unter redaktion@immobilienwirtschaft.de.
Wenn Sie Limo hören, interessiert Sie sicher auch das. Zweizimmer Küche Talk ist der Podcast von Immowelt. Mit spannenden Einblicken, echten Geschichten aus dem Makleralltag und Impulsen, die weiterbringen. Jetzt reinhören auf immowelt-impuls.de/podcast oder überall, wo es Podcasts gibt.
Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir zusammengefunden haben. Das hat jetzt endlich geklappt. Und wir wollen heute über ein zentrales Thema unserer Zeit sprechen, nämlich den Pflegeimmobilienmarkt. Vorher aber ein paar Takte zu Ihnen. Sie haben ja eine bewegte Vita hinter sich, vom Architekten und Ingenieur zum Chief Development Officer der Kerstone-Gruppe. Dazwischen haben Sie Kapitalanlageprodukte konzipiert. Das ist ein eher ungewöhnlicher Weg für einen Architekten, wie ich finde. Wie sind Sie auf diesen Weg gekommen?
Also ich habe in Grauerts Vergangenheit mal einmal Architektur studiert, das ist vollkommen richtig, aber auch immer schon mit Schwerpunkt BWL. War dann auch als Architekt tätig. Ich habe dann 2000 überlegt, in die Wirtschaft zu gehen, hatte ein super Angebot. Und dann kam sehr schnell auch das Thema Pflege, Pflegefonds, und überhaupt das Thema Fondsinitiierung. Und ja, das ist wie immer im Leben. Ja. Zur richtigen Zeit die richtigen Leute an der richtigen Stelle treffen und dann geht eine Karriere in eine bestimmte Richtung. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, dann frage ich mich manchmal auch, ja, wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du heute bist? Aber ich glaube, es war gut so und also ich habe da auf jeden Fall sehr viel Spaß dran. Und wenn ich dann sehe, wie viele junge Leute bei uns arbeiten und begeistert sind von dem, was sie hier jeden Tag machen können, dann geht mir das Herz auf und das macht riesig Spaß.
Sie sind jetzt also bei der Kerstone. Kerstone bietet Menschen real geteilte Pflegeimmobilien als Kapitalanlage an. Jetzt erstmal die Frage, was sind real geteilte Immobilien? Also ich weiß zwar, was es ist, ich bin auch selber Jurist, aber vielleicht können Sie es nochmal kurz erklären.
Ja, also in erster Linie ist Kerstone ein Unternehmen. Wir entwickeln, wir bauen, wir kaufen, wir bauen um Pflegeimmobilien. Mhm. Und die teilen wir danach auf wie ein Mehrfamilienhaus in Wohnungsteileigentum und verkaufen das an Sie, an mich, an Bürger aus der Mitte der Gesellschaft zum Aufbau von dem eigenen Kapital. Mhm. So, und ich glaube, das ist ein Punkt, der uns auch seit Jahren wirklich über Wasser hält, im Gegensatz zu vielen, vielen Fonds. Der öffentliche Sektor ist komplett zusammengebrochen, aber dieses Segment, nämlich dass die Menschen aus der Mitte der Gesellschaft zum Aufbau ihres Privatvermögens, vor allen Dingen auch zur Alterssicherung, in Pflegeimmobilien investieren, das läuft. Und das ist auch sehr resilient.
Interessant, dass dieses Segment läuft, weil das Segment wird auch laufen, aber wenn man im Moment sich mit dem Thema Pflegeimmobilien befasst, dann gibt es ganz viele Indikatoren dafür, dass es gerade nicht so läuft, weil das liegt an den Betreibern, dass da doch viele in die Knie gehen. Ist das ein Widerspruch?
es wird immer so in der Öffentlichkeit gesagt, der Pflegemarkt ist kaputt, es funktioniert alles nicht mehr. Ich glaube, man muss das sehr genau differenzieren. Wenn man sich das anschaut, mal rein, vielleicht mal die erste Frage stellt, ist der Pflegemarkt noch ein Wachstumsmarkt? Ja. Dann würde ich immer sagen, ja. Warum? Wir haben schon einen signifikanten Anteil an der Bevölkerung, die älter als 65 sind. Und die Babyboomer, wir beide sind ja hier gerade über Teams verbunden, das heißt, ich sehe auch Sie. Mhm. Wir gehören ja wahrscheinlich beide noch zu den Babyboomer-Generationen.
Jahrgang 62 bin ich, Sie sind wahrscheinlich jünger.
Nee, ich bin auch Jahrgang 62. Okay. Das heißt, also wir haben ja früher, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, aber in den Schulen hatten wir Behelfsbaracken.
Ja, tatsächlich.
Wir hatten Behelfsbaracken, weil die Schulen so schnell gar nicht die ganzen Schüler und Schülerinnen aufnehmen konnten, die auf einmal, die Generation der E-Männchen, die in die Schule kamen. Und dann wurden Baracken gebaut. So, dann sind diese Menschen, wir sind groß geworden in den Schulen, wir hatten Klassen mit 40, 45. Bis zu 50 Schülern, das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Und das eigentlich bis zum Abitur. Und danach sind wir dann auf die Welt losgelassen worden. Das heißt also raus aus der Struktur der Schule, rein in die Welt. Da fällt das nicht auf, aber die Babyboomer kommen jetzt zurück. Und jetzt kommen sie vermehrt auch in die Häuser, die pflegen und müssen gepflegt werden. Und auf einmal haben wir das gleiche Thema wie damals. Es fehlen Plätze. Also, was will ich damit sagen? Die Babyboomer sind in der Gesellschaft irgendwo aufgegangen. Die Gesellschaft hat sie absorbiert. Das fiel nicht auf. Aber jetzt am Ende, also wir sind ja noch nicht am Ende, aber zumindest wenn es jetzt so auf die, wie heißt es immer so schön, meine Kinder sagen immer, Papa, du bist auf dem Rückflug. Also wenn es jetzt auf den Rückflug geht, dann sehen wir uns alle wieder. Und zwar wieder in Einrichtungen der Seniorenpflege. Und auf einmal, siehe da, haben wir das gleiche Problem wie damals. Es gibt nicht genügend Plätze. So, wir haben es einfach nur verdrängt über die ganzen Jahrzehnte. Also so einfach kann man es eigentlich auf den Punkt bringen. Und wenn man den Zahlen glauben darf, und ich glaube zumindest an die ZIA-Zahlen, ja, weil wir auch im ZIA sehr organisiert sind und uns auch sehr stark mit engagieren, dann fehlen in den nächsten Jahren bis 2040 zwischen 300 und 400 nur Pflegeplätze. Wir reden noch nicht über die Wohnplätze.
Ja, das ist völlig klar. Das wollen wir auch heute machen.
Also insofern haben wir natürlich nach wie vor einen Wachstumsmarkt schon rein aus der Demografie.
Ja, aber das ist genauso, dass das die Geschichte ist, wir hatten damals, als wir beide in der Schule waren, hatten wir genügend Lehrer, die haben uns dann unterrichtet, haben uns in großen Klassen unterrichtet. Wenn wir jetzt aber nicht genügend Betreiber von diesen Pflegeimmobilien haben, oder wenn es einfach nicht geht, dass auch aufgrund von verschiedenen Gesetzen mehrere Betten in einem Zimmer sein können, da haben wir doch ein Problem.
Ich glaube, am Ende ist das Problem auch selbst gemacht. Schauen Sie sich mal, ich bin ja auch viel unterwegs, nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Ausland. Und wenn man sich mal unsere Nachbarn anschaut, gehen Sie nach Schweden, gehen Sie nach Holland, gehen Sie nach Dänemark. Auch da gibt es ja Pflege. Und auch da ist das gleiche Problem da, dass die Bevölkerung sehr stark altert. Die haben das anders gelöst. Die haben einen anderen Fachpflegekraftschlüssel. Und der ist bei uns in Deutschland nach wie vor sehr, sehr hoch. In anderen Ländern wie Spanien und auch in Schweden und auch in Holland dürfen Pflegekräfte, Fachkräfte auch medikamentieren und sie dürfen spritzen, was sie in Deutschland nicht dürfen. Also ich glaube, das ist schon ein sehr hausgemachtes Problem, weil wir eben eine sehr hohe Fachkraftquote in Deutschland nach wie vor fordern. Während das in anderen Ländern mittlerweile ganz anders läuft und die Pflege ist in anderen Ländern wie Holland, Dänemark, Schweden auf keinen Fall schlechter. Ganz im Gegenteil.
Ja, aber das heißt, das ist ein Problem tatsächlich, das die Politik lösen müsste und wahrscheinlich auch lösen dürfte, weil es sonst einfach keine Lösungen gibt.
Ja, also zumindest was den Pflegekraftschlüssel angeht in Deutschland, richtig, da wird auf jeden Fall die Politik mithelfen können. Die Forderung, die wir immer wieder hören, auch im ZIA, Auch aus, natürlich aus der Bevölkerung hören, ist, der Bund muss sich um das Thema Pflege kümmern. Ja. Die Bundesregierung, die Länder sollen sich darum kümmern. Das wird nicht funktionieren. Es geht nur mit der freien Wirtschaft. Mhm. Die vielen fehlenden Arbeitsplätze können im Prinzip nur durch die freie Wirtschaft gestellt werden. Das ist über eine Bundesregierung, das ist über den Staat nicht zu regeln. So, und dann sind wir beim Kernpunkt. Wir müssen bauen. So wie wir einen Wohnungsnotstand haben, haben wir eben auch einen Pflegenotstand für Wohnungen, aber auch für vollstationäre Pflegeplätze. Und wir müssen gucken, dass wir die Gesetzgebung, und da ist dann wiederum der Staat, aber vor allen Dingen auch die Bundesländer sind dort gefragt, dass wir die Gesetzgebung vereinheitlichen. Wir haben momentan 16 Bundesländer mit 16 unterschiedlichen Heimbauverordnungen. Mhm. Und das ist natürlich schon eine Riesenherausforderung.
Hat sich denn was getan im Bereich der Typengenehmigung? Also kann, wenn in Bayern irgendwas genehmigt wird, das Konzept ohne weiteres dann in Sachsen gebaut werden? Oder sind das nur Versprechungen?
Nein, also das Thema Typengenehmigung wird weiter vorangetrieben. Ich weiß das aus dem Bundesbauministerium, aber es ist noch ein langer Weg.
Sie haben es ja eben angesprochen, es gibt zu wenig Neubau, zu geringe Tätigkeit hier. Es müsste viel gebaut und saniert werden. Forderungen an die Bundesregierung haben Sie nicht, weil Sie sagen, ja gut, das Land, Bauen ist dann auch tatsächlich Ländersache. Die Wirtschaft muss hier rein, die geht aber nur rein, wenn es sich auch rentiert. Also an wem liegt es denn jetzt, dass zu wenig gebaut wird? Nochmal ganz klar, also wir haben ein zu komplexes Landesbaurecht. Wo ist die Wirtschaft hier mit im Boot oder mit in der Verantwortung?
Naja, also vielleicht erst einmal zurück zu den Ursachen. Sie haben es ja gerade schon gesagt. Wir haben sehr hohe Zinsen nach wie vor. Wir haben extrem hohe Baukosten aufgrund von Personalkostensteigerungen, von Materialsteigerungen, Kostensteigerungen. Wir haben eine große Bürokratie. An den Zinsen können wir, glaube ich, gemeinsam momentan nicht viel machen. Das ist dann wieder Ländersache, beziehungsweise am Ende ein Thema, was auf europäischer oder möglicherweise sogar auf weltweiter Ebene geklärt werden muss. Das Thema Baukosten hängt sehr stark an den Baustandards, die wir in Deutschland haben. Auch da ist die Frage, wir haben mit Abstand den höchsten Baustandard in Europa, was Lärmschutz angeht, was andere Sicherheitsmaßnahmen angeht, was Dämmmaßnahmen angeht. Und da sind wir natürlich wieder in den KfW-Programmen. Was energetische Themen angeht, all das haben unsere Nachbarländer nicht. Und wir haben am Ende eine sehr große Bürokratie in Deutschland. Dazu hatten wir es eben schon gesprochen. Hängt wieder davon ab, dass föderal jedes Bundesland eben ganz unterschiedlich unterwegs ist. Das müsste auf jeden Fall vereinheitlicht werden. Aber auf Anfragen bei den zuständigen Bundesministerien kriegen Sie immer die gleiche Antwort. Das ist Ländersache. Gehen Sie auf die Länder zu. Ja, aber das hilft uns in der freien Wirtschaft. Als Unternehmer hilft das natürlich sehr, sehr wenig. Ja, das heißt also am Ende, an den Baukosten können wir arbeiten. Ja, an den Zinsen, das haben wir als Unternehmen relativ wenig im Griff. An der Bürokratie, ja, da kann man sich die Zähne dran ausbeißen. Man muss mit der Bürokratie leben und mit der Bürokratie umgehen. Das haben wir eigentlich ganz gut im Griff. Wir arbeiten bundesweit und arbeiten natürlich sehr stark inzwischen standardisiert. Ja, wir haben jetzt noch keine Standards, die länderübergreifend sind, aber wir haben zumindest Komponenten, die wir bundesweit einsetzen können, Baukomponenten, Module, die wir immer wieder einsetzen und die wir dann an die Gegebenheiten vor Ort, an die Gesetzgebung, aber vor allen Dingen auch an die lokalen Gegebenheiten, an die baulichen Gegebenheiten vor Ort anpassen können.
Können Sie das ganz kurz ausführen? Also das heißt, Sie machen Module, die in ihrer Grundform in jedem Bundesland verbaut werden könnten und müssten Sie dann je nach Landesbauordnung noch ein bisschen anpassen? Also ein paar. Ich weiß jetzt nicht, wie sowas aussehen kann.
Na gut, in erster Linie haben wir mal sehr modulierte oder standardisierte Prozesse. Das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste. Ja. Also von einer Sichtung eines Grundstücks, von der Konzeptionierung eines neuen Konzeptes, eines neuen Gebäudes, über die Partnersuche. Wir arbeiten mit rund 30 verschiedenen Betreiberpartnern in Deutschland zusammen. Da wir das schon sehr lange machen, ist das eine sehr, sehr enge Verbindung auch zu unseren Betreiberpartnern. Die Prozesse innerhalb unseres Planungsprozesses sind alle standardisiert und wir nutzen natürlich schon seit vielen, vielen Jahren BART-Module, die wir immer weiterentwickeln, aber wir müssen das Rad ja nicht jedes Mal neu erfinden, sondern Sie können natürlich auf dem, was bewährt ist und was gut funktioniert, weiter aufbauen und diese Dinge weiterentwickeln. Wir nutzen Holzmodulbauweisen, wir nutzen Ständerbauweisen, wir bauen massiv, aber auch sehr in manchen Dingen auch mittlerweile wieder hybrid, weil wir immer vom Ende denken. Ja, also auf der einen Seite geht es uns darum, Pflegeplätze zu schaffen. Auf der anderen Seite müssen wir gucken, wie kriegen wir sie refinanziert und vor allen Dingen, wie passen sie in den Markt. Am Ende des Tages muss der Köder dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und der Fisch sind bei uns die Bewohner, sind die Betreiber und sind vor allen Dingen unsere vielen, vielen privaten Investoren. Und wir haben inzwischen über 20.000 Privatinvestoren, weil wir auch schon über 20.000 Einheiten in Deutschland und Betten realisiert haben. So, und darauf aufbauend denken wir vom Ende, was darf am Ende eine Einheit kosten im Kapitalmarkt? Wie hoch darf denn am Ende eigentlich der E-Kostensatz, der für die Mieten verantwortlich ist, für den Betreiber und vor allen Dingen für den Bewohner sein? Und dementsprechend rechnen wir zurück, wie teuer darf dann ganz am Anfang eigentlich so ein Grundstück sein? Damit die Baukosten, die wir immer versuchen im Griff zu behalten, wir haben auch da langjährige Partnerschaften, die wir auch bundesweit nutzen und auch stressen können mit Bauunternehmen, mit großen Generalunternehmen und haben da natürlich auch Slots gesichert und auch Preise gesichert. Mhm. Aber auch da arbeiten wir jeden Tag. Also wir haben Teams, die jeden Tag mit den Bauunternehmen zusammensitzen, Lessons learned, die Erfahrung aus dem letzten Projekt wieder einfließen lassen und dann versuchen unsere Module sowohl auf der strategischen Seite, also auf der Prozessseite, aber auch auf der wirklichen baulichen Seite jeden Tag zu verbessern. Und so können wir zumindest einigermaßen stabil auch durch die Herausforderungen der letzten 2 Jahre im deutschen Markt gehen.
Wenn ich da mal einhaken darf, nochmal das Thema Wachstum. Sie haben ja gesagt, ja, es ist ein Wachstumsmarkt, vor allen Dingen deswegen, weil wir so viele Plätze brauchen. Die Zahlen liegen mir ja auch vor. Aber das ist doch so wie beim bezahlbaren Wohnen. Da braucht man auch. Man weiß, man braucht ganz viele neue Wohnungen, aber der Markt dümpelt dahin. Wobei da tut sich jetzt tatsächlich was, weil die Länder oder die Kommunen, die haben die Förderungen hier doch massiv erhöht. Aber solange das in Ihrem Bereich nicht passiert, kann man da wirklich von einem Wachstumsmarkt sprechen? Wie kann etwa ein Segment wachsen, wenn die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind?
Naja, also wir sind uns einig, es muss etwas passieren. Ja, die Rahmenbedingungen müssen vereinheitlicht werden, sie müssen einfacher werden, die Bürokratie muss abgeschafft werden oder zumindest zurückgefahren werden. Wir haben in manchen Bundesländern, wie beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, gibt es eine Doppelprüfung. Also einmal, wenn Sie einen Bauantrag einreichen, prüft das Bauamt und dann gibt es eine zweite Prüfung durch den Landschaftsverband, der die Akten sich auch nochmal genauer anschaut. Also was will ich damit sagen? Es dauert natürlich sehr lange, bis sie wirklich in die eigentliche Realisierung kommen. Mhm. Das kann man sicherlich vereinfachen. Auf der anderen Seite haben wir zumindest durch unsere Chance mit unseren mit unserem Teileigentumsvertrieb und unseren Käufern, die dahinter stehen, die Möglichkeit, die KfW-Mittel, die es gibt, auch auf den Käufer zu übertragen. Und dann wird es durchaus wieder ein attraktives Investment und dann klappt es auch. Jetzt können wir nicht den ganzen Markt abdecken. Wir haben eine Pipeline von rund 8.000 Pflegeplätzen momentan, die wir in den nächsten 2-3 Jahren realisieren wollen. Weitere Projekte kommen dazu. Aber das kann natürlich nicht den Markt abdecken, sondern wir können nur Impulse setzen und zusammen mit der Wirtschaft, mit unseren Wettbewerbern dafür sorgen, dass weitere Pflegeplätze geschaffen werden. Aber es ist, da gebe ich Ihnen recht, natürlich momentan viel zu wenig. Die Schere geht immer weiter auf.
Ja, bitte. Also wie gesagt, das sehen wir beide. Ein anderes Thema, Sanieren im Bestand, das war ja auch ein Teil des Frühjahrsgutachten. Mhm. Das ist ja so, dass ein großer Teil der Bestandsgebäude älter sind als 45 Jahre und energetisch ineffizient und so weiter. Und dass hier die Anreize für Investitionen fehlen. Wahrscheinlich können Sie das alles, das kommt ja aus dem ZIA, können Sie alles unterschreiben. Auch hier wird es Investitionen geben müssen. Ist so, oder?
Ja. Ja, absolut, absolut. Ja, es gab zarte Entwicklungen, die Herr Habeck damals auf den Weg gebracht hat. Aber viele dieser Sanierungsprogramme, da gab es so ein WPB, Worst Performing Building Programm, als Beispiel, aber auch viele andere, die sind eingestampft worden. Sie sind extrem schwer realisierbar. Gleichwohl machen wir eine ganze Menge im Bestand. Neben vielen Neubauprojekten versuchen wir, unseren ökologischen Fußabdruck auch darüber ein Stück weit zu verbessern, indem wir eben auch sagen, wir bauen bestehende Pflegeheime, bestehende Senioreneinrichtungen, bestehende betreute Wohneinrichtungen um im laufenden Betrieb. Wir versiegeln dadurch keine Böden, keine weiteren Böden und Flächen in Deutschland. Wir sparen Rohstoffe. Und wir reduzieren am Ende mit der Sanierung solcher Gebäude eben auch die CO2-Emissionen ganz erheblich. Und das ist natürlich ein großes Feld, in dem wir uns dort auch bewegen. Auch dort gibt es entsprechende Förderprogramme, die wir natürlich auch nutzen. Aber für uns ist eigentlich viel, viel wichtiger, für mich, für unsere Teams ist sehr viel wichtiger, dass wir bestehende Einrichtungen, etablierte Einrichtungen, die einfach 30, 40 Jahre alt sind und wirklich in die Jahre gekommen sind und am Ende vielleicht auch nicht mehr den Heimbauverordnungen entsprechen, wieder zukunftsfähig machen. Und das mit den Betreiberpartnern oder mit den Betreibern, die drin sind, oder aber mit unseren eigenen Betreiberpartnern. Es geht immer um die Quartiere, in denen wir uns bewegen. Das sind ja in der Regel gewachsene Quartiere. Wir reden heute nicht mehr über die Häuser Haus Waldesruh irgendwo am Waldrand, wo man die Vögel zwitschern hören kann, sondern die Häuser, die wir gerade auch im Bestand übernehmen, sind ja in der Regel gewachsen im Quartier. Sie sind akzeptiert von der Gesellschaft, sie sind Teil des Quartiers. Und solche Plätze muss man halten und wir wollen das auch halten. Und die bauen wir sehr, sehr gerne um und sanieren solche Sachen.
Ja, ich möchte jetzt noch mal auf dieses Betreiberthema kommen. Wir hatten das eben kurz gestreift, weil das ist ja wirklich sehr präsent. Es gab so einen Research-Bericht von BNP Paribas, dass das dass das Betreiberrisiko nach wie vor sehr, sehr hoch ist. Sie waren ja selber Vorstand von einem der größten privaten Betreiber von Seniorenheimen, der Casa Rea. Nun ist Kerstorn ist Entwickler von Pflegeimmobilien, also Realisierer, ist kein Betreiber. Sie haben ein Netzwerk mit Betreibern, 30, Sie haben gerade gesagt, glaube ich, 30. Ja. Hat man da noch den Überblick, wer gut ist und wer schlecht oder woran hängt es eigentlich, wenn ein Betreiber in die Knie geht?
Ja, das ist eine interessante Frage, Herr Labusch. Sie haben es gerade gesagt, ich war lange selber auf der Betreiberseite unterwegs und ich habe natürlich Teile meines damaligen Teams auch mitgenommen. Das heißt, wir können betreiben. Wir verstehen Betreiber, wir reden auf Augenhöhe mit Betreibern, was im aktuellen Marktumfeld sehr, sehr wichtig ist. Und ich denke auch, wir haben einen relativ guten Überblick über das, was im Markt passiert. Es gibt in Deutschland etwas über 4.500 Betreiber, also ein sehr pulverisierter Markt. Jetzt habe ich gesagt, wir arbeiten mit rund 30 Betreiberpartnern zusammen, größtenteils private Betreiber, also nicht aus dem städtischen oder karitativen Bereich. Aber die privaten Betreiber sind inzwischen auch Marktführer in Deutschland. Jetzt haben wir nicht die, arbeiten wir in der Regel mit großen Betreibern zusammen. So, und wir haben ein sehr klares Monitoring-System. Wir haben einen sehr klaren Marktresearch aufgebaut. Wir arbeiten eng mit Banken zusammen, aber auch natürlich mit unseren Partnern und kennen die Zahlen unserer Betreiber und kennen aber auch die Zahlen der Wettbewerber. So, was will ich damit sagen? Die Herausforderung für Betreiber ist nicht unbedingt kleiner geworden in den letzten Jahren. Man hat das alles lesen können, Betreiberinsolvenzen, Instandhaltungsstaus, Personalnot, also all diese Themen. Damit kämpfen auch unsere Betreiber, aber es gibt dafür Frühwarnsysteme, es gibt dafür viele Initiativen, die inzwischen auch sehr gut funktionieren. Und wenn man sich das mal anschaut, dann lag ein Teil der Insolvenzen der Betreiber oder sagen wir mal des Schwächelns mancher Betreiber vor allen Dingen darin, dass ihnen die Personalkosten weggelaufen sind, dass ihnen die Sachkosten weggelaufen sind, während diese Kosten, die ja eigentlich refinanzierbar waren oder auch sind, von den Ländern oder mit den Ländern noch nicht nachverhandelt waren. Da gab es einen hohen Verhandlungsstau. weil natürlich auch die Ämter in der Regel unterbesetzt sind. Und da einfach die Schere so weit auseinandergegangen ist, dass Einnahmen und Ausgaben bei manchen Betreibern nicht mehr gepasst haben, weil aber vor allen Dingen auch die relevanten Kosten mit den Kostenträgern nicht so schnell nachverhandelt werden konnten. Diese Themen haben die Betreiber, zumindest unsere Partner, inzwischen im Griff. Das ist alles nachverhandelt. Das Thema Personalakquise funktioniert bei den meisten. Auch da muss man sehr genau darauf achten, wie man das wirklich macht. Es ist inzwischen ein Arbeitnehmermarkt, ja nicht nur in der Pflege, sondern eigentlich bundesweit. Das heißt, Sie müssen schon mit attraktiven Programmen kommen. Sie müssen am Ende kommen mit stabilen Dienstplänen. Das ist eines der ganz großen Themen in der Pflege. Es gibt so viele Pflegende, die auch jetzt sich nicht unbedingt darüber definieren, dass sie ganz viel Geld verdienen wollen, sondern es geht im Prinzip darum, dass man auch mit einem stabilen Dienstplan am Ende des Tages auch die Familienplanung und das Familienmanagement privat in den Griff bekommt. Mhm. Wir sehen es immer wieder, dass viele Pflegende aus dem Pflegemarkt rausgehen, weil sie einfach das Management Familie und instabile Dienstpläne, auf einmal Sonntagsschicht, auf einmal Nachtschicht, nicht übereinander bekommen. Daran muss gearbeitet werden. Das machen wir mit unseren Betreiberpartnern. Das machen vor allen Dingen unsere Betreiberpartner. Wir arbeiten auf der Bankenseite. Auch die Banken haben inzwischen das Betreibergeschäft gut verstanden. Auch das war wichtig, auch für Refinanzierungsthemen. Innerhalb der Wachstumspläne vieler Betreiber. Und so dass ich inzwischen eigentlich wieder ganz positiv in die Zukunft schaue, dass zumindest die großen Betreiber, die wichtigen Betreiber im Markt inzwischen durch die Krise durch sind.
Sie haben, wollten Sie noch was ergänzen?
Nee.
Also Sie haben selber gesprochen, dass, also wenn ich es richtig wiedergebe, dass altersgerechtes Wohnen in Deutschland neu gedacht werden müsse. Das finde ich immer so toll. Ich habe es irgendwo gelesen, möglicherweise ist es auch gar nicht von Ihnen, aber dieses Thema moderne Konzepte oder neue Wohnformen, was kann man denn unter, was könnte sich tatsächlich hier in diesem Bereich ändern?
Pflege neu denken heißt eigentlich, die zu Pflegenden verstehen. Also als ich Anfang der 2000er Jahre, Ende der 90er Jahre das erste Mal Berührung hatte, weil meine Großmutter in ein Pflegeheim kam, das war sogar schon Anfang der 90er Jahre, da habe ich nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Es war ein städtisches Haus, eine ehemalige Schule, die zu einer, ja, ich sag das jetzt mal so, zu einer Verwahranstalt für Senioren umgewidmet war. Es war eine Vollkatastrophe. 3-Bettzimmer, ja, wie soll ich sagen, das war lebensunwürdig. Das hat mich irgendwann geprägt. Ich habe damals gesagt, ich möchte selber niemals in meinem Leben möchte ich in eine solche Einrichtung kommen müssen. Wie schlecht muss ich meine Kinder behandelt haben, dass die mich irgendwann da reinstecken? Ja, aber es gab nichts anderes. Und das hat mich geprägt und dann viele Jahre später auch dazu bewogen, in diesen Bereich reinzugehen. Und seitdem arbeiten wir an neuen Konzepten zusammen mit den Betreibern. Was heißt denn eigentlich neues Konzept? Wir kommen aus der vollstationären Pflege, sehen aber inzwischen sehr viel mehr ambulante Modelle. Was heißt ambulant? Also möglichst lange bleiben die Menschen selbstbestimmt. Sie können selber kochen, sie können ihre Freizeit selber gestalten. Es steht nicht morgens um 6 Uhr die Pflegekraft am Bett und sagt, guten Morgen, wie geht's uns denn heute? Ich weiß nicht, wie es der Pflegekraft geht, interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht. Ich jedenfalls möchte länger schlafen. All das können Sie heute selber machen. Wir werden alle sehr, sehr gesund alt, aber irgendwann kommt der Moment. Unser Hirn arbeitet eben leider nur bis Anfang 80 und dann setzen die dementiellen Veränderungen ein, wo Sie dann eben doch Pflege und Unterstützung brauchen. Und dafür haben wir inzwischen andere Modelle. Neben der vollstationären Pflege eben auch sehr viele ambulante Modelle, betreute Wohnformen von Wohngemeinschaften, über wirklich fast komplett autarke Anbieter, gestützte Einrichtungen. Ich persönlich bin ein Freund davon, Hybridmodelle zu bauen. Das heißt also, wenn es solche Einrichtungen gibt, wenn es solche neuen Quartiere oder neuen Entwicklungen gibt, die wir bauen, neue Häuser gibt, dann gehören sie in die Mitte der Gesellschaft. Herausforderung: Die Grundstücke müssen bezahlbar bleiben. Ja, wir konkurrieren dort natürlich mit ganz vielen anderen Assetklassen, damit am Ende auch die Pflege bezahlbar bleibt und auch die Mieten bezahlbar bleiben. Die Häuser brauchen vollstationäre Pflege nach SGB 11, also Sozialgesetzbuch, Paragraph 11 und 12. Aber die Häuser bieten auch genauso Plätze an für ambulantes Wohnen. Sie bieten Plätze an für Wohngemeinschaften von maximal 12 Bewohnern. Und sie bieten aber auch Plätze an für Intensivpflege. Das heißt also, wenn ich einen solchen Platz gefunden habe, dann kann ich möglichst lange selbstbestimmt mein Leben und bin Teil des Quartiers. Und dann gehört zu einem Teil des Quartiers auch sehr viel, sehr viel Input aus dem Quartier dazu. Mhm. Es sind ja keine isolierten Häuser, so wie das früher war. Zaun drum, Pflegeheim und dann war es das. Sondern inzwischen reden wir über Integration. Wir reden über interdisziplinäre Aktivitäten, die zwischen Quartier, also denen, die noch regen Anteil am Arbeitsleben nehmen und denen, die inzwischen ihren verdienten Ruhestand genießen, all das passiert in diesen Häusern. Ja, also jung und alt leben dort zusammen, arbeiten dort zusammen und veranstalten dort zusammen auf jeweils dem Niveau, was dem Bewohner noch möglich ist. Mhm. Und das ist die Zukunft. Das sehen wir in Holland, das sehen wir sehr stark in Schweden. Nur wir Deutschen tun uns immer sehr schwer. Wir halten sehr lange fest an dem, was wir haben.
Und gibt es hier schon Modelle, wo das funktioniert oder wo es umgesetzt ist zum Teil?
Ja, also wir versuchen das in all unseren Häusern, ja, immer in bescheidenem Maße. Aber ja klar, es gibt Modelle auch in Deutschland, wo diese Hybridformen funktionieren, wo sie Teil des jeweiligen Stadtteils sind, wo sie Teil des Quartiers sind und wo sie auch angenommen sind vom Quartier. Und das funktioniert super.
Wunderbar. Ich glaube, wir müssen hier einen Punkt machen, weil sonst fasern wir aus. Ich möchte Ihnen am Ende noch eine Frage stellen, die ich immer stelle, meinen Gästen. Mit wem Sie denn eine Limo trinken würden, wenn wir Ihnen eine ausgeben? Also muss nicht der Pflegebranche angehören, der Immobilienbranche, kann auch jemand ganz anderes sein. Fällt Ihnen da jemand ein, Herr Licht?
Eine Limo, jetzt trinke ich keine Limo, aber...
Ist egal, also nehmen wir mal einen Kaffee, aber trotzdem, mit wem wollten Sie immer schon mal?
Ich würde ehrlich gesagt gerne mal eine Limo trinken mit Friedrich Merz.
Okay.
Ja, weil ich glaube schon, dass diese Inputs, also ich nehme Herrn Merz wahr, als jemand, der zumindest in der Außenpolitik eine ganze Menge schon bewegt hat. Ich würde ihn gerne animieren, mehr in der Innenpolitik zu bewegen. Und sich vor allen Dingen mal des Themas Pflege anzunehmen und all der Möglichkeiten, die wir dort haben, zusammen mit seinem Finanzminister. Eigentlich müssen wir zu dritt mal eine Limo trinken.
Wunderbar. Ich danke Ihnen sehr. Alles Gute und vielleicht sehen wir uns auf der Expo, Herr Licht.
Sehr, sehr gerne. Herr Labusch, alles Gute.
Ciao.
Danke.
Ja, liebe Limo-Fans, eigentlich ist es doch so wie beim bezahlbaren Wohnen. Es wird viel darüber geredet, es wird tatsächlich auch gefördert und doch bleibt auch wegen hoher Grundstückspreise und den anderen Rahmenbedingungen das Bauen oft Stückwerk. Etwas anderes macht mich dagegen optimistisch. Während nur wenige unserer Bundes- und Landespolitiker und Politikerinnen für sich bezahlbaren Wohnraum in Anspruch nehmen dürften, so kommt das Thema Pflegeplätze auch auf die zu. Ich hoffe deshalb, dass sich auch in den Bereichen Neubau, Sanierung und Betrieb eines Pflegeheims tatsächlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen verbessern werden. Bleibt ihr uns alle gewogen. Limo gibt es auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. mit einem ganz herzlichen Dank an die Technik heute, besonders Severin Gauthier, ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.